So, wir wollen heute Morgen wieder den Römerbrief aufschlagen und ich lese uns aus dem 4. Kapitel die Verse 6 bis 8 vor, um dann nachher aus dem Psalm 32 noch einige Verse vorzulesen. Aber zuerst Römer 4. Die Verse 6 bis 8. Ebenso redet auch David von der Seligpreisung des Menschen, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und aus dem Psalm 32 ab Vers 3: Als ich es verschwieg, sagte David jetzt im Hinblick auf seine Sünde, die er begangen hat gegenüber der Bathseba, als er Ehebruch getrieben hat und auch den Uriah, ihren Mann, dann hat umbringen lassen. Diese Sünde ist gemeint. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft, also die ganze Lebenskraft, vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir stehen nun vor dir, vor deinem Wort. Und Herr, wir stehen da als Bettler, die begehren, leben zu können mit dir und aus dir. Oh, wir begehren, deine Herrlichkeit zu schauen, diese Seligpreisung, von der David hier redet, für uns selbst auch so zu erfahren als ein wahres, herrliches, wunderbares Glück. Herr, rede du mit uns heute Morgen. Die jungen Leute, die Erwachsenen, aber jetzt auch in der Sonntagsschule mit den Kindern. O Herr, hinterfrage du uns, aber ermutige du auch uns. O Herr, wie brauchen wir Ermutigung für unseren Weg? Nun will ich dir danken, Herr, dass du ein Werk tust auf der ganzen Erde heute zugleich. O, wir preisen dich für deine wunderbare Güte und für deine Allmacht, deine Größe und deine Stärke. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass dein Wort heute läuft und verherrlicht wird auf der ganzen Erde. Lass es ganz besonders auch laufen und verherrlicht werden in den Ländern, wo so viel Not und so viel Unruhe ist, in Japan, in Libyen, im Jemen, in Syrien. Du siehst all die Not. O, erbarme du dich, Herr. Inmitten deines Gerichtes gedenke du an deine Barmherzigkeit.
Aber sei auch mit denen, die heute Morgen nicht unter uns sein können, die krank sind. Stärke du sie, Herr, und tröste du sie und segne sie reich. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass wir durch deinen Sohn zu dir kommen dürfen und uns in deine Hände jetzt auch befehlen dürfen. Wir wollen dich im Voraus preisen für deinen Segen, den du uns schenkst. Amen.
Wir haben es gar nicht leicht mit diesem Vers oder diesem kleinen Abschnitt hier im 4. Kapitel im Römerbrief.
Wenn wir ihn so lesen, diesen Abschnitt, dann stellen wir uns die Frage, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Seligpreisung, die der David ausspricht? Und in welchem Zusammenhang steht eigentlich diese Seligpreisung? Warum erwähnt sie der Paulus hier im 4. Kapitel? Er erwähnt sie, weil er ein Beispiel aus dem Alten Testament geben möchte, um zu erklären, dass die Lehre der Rechtfertigung aus dem Glaube nicht seine Erfindung ist, sondern dass sie biblische Lehre darstellt, schon im Alten Testament so von Gott verordnet war. Der Weg ging nie über das Gesetz, dass jemand, so wie die katholische Kirche oft noch lehrt, in Bezug auf ihre Heiligen, die haben so viel gute Werke getan, dass sie sich Verdienste erworben haben, sogar noch für andere. Und dass sie von daher in Anspruch genommen werden können mit ihren Verdiensten, das ist wirklich unbiblisch. Biblisch ist, dass Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Aber wir wollen jetzt einfach mal hinschauen und überschreiben die Predigt mit dem Titel Davids Seligpreisung. Um die Seligpreisung, die David hier ausgesprochen hat, recht verstehen zu können, müssen wir seine Situation verstehen können, aus der heraus er diese Worte gesprochen hat. David war in einer elenden Situation. Im Psalm 32 redet er darüber. Er stöhnte durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also er war mit seinem ganzen Leben zerschlagen. Da verfielen meine Gebeine. Er spürte Gottes Hand, dass sie auf ihm lag. Sie lag auf ihm wegen seiner Sünde. Können wir das nachempfinden? Wissen wir etwas davon, dass Gottes Hand auf uns liegt und dass sie so auf uns liegt, dass sie unsere Sünde schwer werden lässt, uns zur Last macht, dass wir so sehr unter dieser Sünde leiden, dass wir es gar nicht mehr ertragen können, damit zu leben, nicht fertig werden zu können mit dieser Sünde. Nur so kann ich auch die Seligpreisung nachher recht begreife, wenn ich vorher diese Sündenlast recht verstehe, gelernt habe. Wir sitzen hier heute Morgen und hören diesem Wort zu, wir hören es uns an. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ist je einmal mir meine eigene Sünde so schwer geworden, dass ich deswegen verzweifelt war, dass ich allen Lebensmut verloren habe, dass ich wirklich das Gericht Gottes, eines heiligen Gottes auf mir gespürt habe? Ich glaube, dass es kein Christsein gibt ohne diese Erkenntnis, ohne diese Verzweiflung, ohne diese Not. Wir haben heute Morgen gehört, dass das Christsein nicht darin besteht, ein paar Regeln zu befolgen, etwas zu wissen von der Bibel, sondern es besteht in diesem tiefen inneren Bewusstsein, dass ich ein elender Sünder bin. So fängt es an. Eigentlich stehe ich dauernd vor dem Abgrund und drohe, in diesen Abgrund zu fallen. Nur der, der diese Gefahr im Herzen spürt, wird ja auch Halt suchen. Wenn ich mit dem Bus durch die Straße fahre und ich stehe in diesem Bus, dann werde ich in dem Augenblick, wo es wackelt, eben am Haltegriff mich festhalten. Und ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er dauernd zu Jesus Christus kommt und sich bei ihm festhält, weil er diese Not in seinem eigenen Herzen kennt. Er weiß darum, wie zerbrechlich er ist. Er ist das Problem. Er selbst. Und er braucht so dringend den Herrn Jesus Christus. Er ist so verzweifelt über seine Situation. Seid ihr verzweifelt über eure Situation? Seid ihr verzweifelt über eure eigene Herzensumstände, über eure eigene Herzen? Manch einer ist verzweifelt über irgendjemand um sich herum, ärgert sich über Geschwister in der Gemeinde oder in der Familie oder in der Arbeit. Das ist nicht das, was ein Christ ausmacht. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand seine eigene Sünde und die Last seiner eigenen Sünde kennengelernt hat, wird er dadurch barmherzig und kann vergeben und ist in der Lage, auf den anderen wieder zuzugehen und ihm die Hand auszustrecken, während der andere, der stolz und hochmütig ist und sich selbst als ein rechter und frommer Christ ansieht, nie seine Hand ausstrecken kann gegenüber seinem Bruder und seiner Schwester. Er leidet ja gar nicht unter der eigenen Sünde. David hat unter seiner eigenen Sünde unendlich gelitten. Und die Hand Gottes lag schwer auf ihm. Ich wünsche es uns, jedem Einzelnen, dass diese Hand Gottes sich auf uns legt. Denn wir werden ja nicht zu dem Herrn Jesus Christus kommen, wenn wir nicht die Hand Gottes wirklich auch spüren. Wir werden nicht wirklich ihn als unseren Retter suchen, wenn wir nicht unsere eigene Verlorenheit spüren. Wir werden nicht begehren, Vergebung zu haben, wenn wir nicht die Last unserer Sünde wirklich auch merken. So hat es bei dem David angefangen. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt kommt der entscheidende Schritt aus der Not heraus. Aus der Not wendet er sich zum Herrn. Das lesen wir in Vers 5 und Psalm 32. Da bekannte ich dir meine Sünde. Vielleicht hat er gesagt, ja, ich bin ein Mörder und ich bin ein Ehebrecher. Das genau war er. Und wisst ihr, was auf Mord und Ehebruch als Gericht stand? Der Tod. Nachzulesen in 3. Mose 20, Vers 10 und 3. Mose 24, Vers 7. Auf beide Vergehen steht der Tod. Was steht eigentlich als Strafe für unsere Vergehen, für deine Vergehen? Steht da auch der Tod? Todesurteil. Können wir uns vorstellen, in einer Gefängniszelle zu sitzen, eines Menschen, der zum Tode verurteilt ist? In den USA, in China gibt es noch die Todesstrafe. Darüber spreche ich heute nicht. Das ist nicht mein Thema, aber Ich will euch das Bild aufzeigen. Ein Mensch, der zum Tode verurteilt ist. Empfinden wir uns als solche? Wissen wir eigentlich, dass wir solche Menschen sind, die zum Tode verurteilt sind wegen ihrer Sünde? Ich glaube nicht, dass ich die Glückseligkeit, die Seligpreisung des David verstehen kann, wenn ich nicht vorher begriffen habe, dass über mir das Todesurteil ausgesprochen wurde, weil jede einzelne Sünde, wenn sie nicht vergeben ist, dieses Todesurteil nach sich zieht. Und der David hat es für sich gespürt. Eigentlich müsste ich jetzt gesteinigt werden. Eigentlich müsste ich jetzt getötet werden für das, was ich getan habe. Und dann wendet er sich zum Herrn. Da bekannte ich dir meine Sünde. Damit ist nicht ungeschehen gemacht, was wir vorher angerichtet haben. Die Folge hat der David weiter zu tragen in seiner Familie, in seinem Leben. Und so geht es auch uns. Damit, dass wir unsere Sünde bekennen, ist oft unser Leben und die Probleme, die wir haben, immer noch da. Aber unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott hat sich verändert. Kann ich zu dem Herrn Jesus kommen, ihn anschauen, unter der Last meiner Sünde verzagend und ihn um Vergebung bitten und dann diese Vergebung empfangen, ohne dass ich sage, Jesus Christus ist mein Erretter. Jesus Christus ist das, was ich am meisten liebe. Ihn liebe ich von Herzen. Ihn liebe ich von ganzem Herzen. Mit all meiner Kraft, mit all meinem Verstand, meiner ganzen Seele. Es ist mir wichtig, dass wir begreifen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Sündenerkenntnis, biblische Sündenerkenntnis führt zu einem biblischen Weg, auch was den Herrn Jesus und die Erkenntnis seiner selbst betrifft. Die Liebe zu ihm, das Schätzen seines Heils, seiner Vergebung. Und da steht jetzt der David, da steht er jetzt mit seiner Sünde und bringt sie dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch einen Test mitgeben, an dem ihr selber ermessen könnt, inwieweit ihr den Herrn Jesus Christus kennt. Überlegt euch mal die vergangenen 7 Tage. Jeder von euch weiß, dass in den vergangenen 7 Tagen ihr nicht nur einmal, sondern mehrmals gesündigt habt. Und jetzt frage ich euch einfach aus der Praxis heraus, kennt ihr das dann, dass ihr sagt, diese Sünde, die ich begangen habe, macht mir so Not, dass ich sie jetzt dem Herrn Jesus bringe? Es gibt keinen anderen Ausweg für mich. Ich leide unter diesem Gericht. Ich bin zerschlagen und ich komme damit zu dem Herrn Jesus Christus. Und danach auf einmal ist Erleichterung da. Wenn ihr nichts davon wisst, wenn ihr das gar nicht kennt, dann könnt ihr 100.000 Bibelverse auswendig kennen, aber den Herrn Jesus Christus kennt ihr dann nicht. Wenn ihr die Vergebung eurer eigenen Sünde nicht als ein tägliches, ja, praktisches Einüben auch kennt, dass ihr ihn aufsucht, weil ihr selbst in Not seid und ihn bittet, Herr, vergib mir. Vergib mir. dann ist unser Christsein nur rein äußerlich. Aber David, er wusste um diese Not seiner Sünde, um diese Zerschlagenheit, um diese Last. Er war ausgedörrt, aber er vertrocknet. Er hatte keine Kraft mehr. Und jetzt befinden wir uns im Grunde genommen erst am Anfang unseres Textes in Römer 4. Weil das die Grundlage ist, wodurch wir auch erst diesen Text verstehen können. Wodurch wir auch erst ermessen können, wie es dem David erging, dass er auf einmal jetzt merkt, oh, der Herr vergibt mir. Oh, der Herr vergibt mir. Ebenso redet auch David von der Seligpreisung des Menschen, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. So, jetzt kann ich von dieser Seligpreisung sprechen. Und jetzt möchte ich euch wieder mitnehmen und möchte euch einfach, während ich das versuche, euch darzulegen, die Frage stellen, kennt ihr das von dem, was der David hier redet? Wisst ihr etwas davon? Die Seligpreisung des Menschen. Die Seligpreisung des Menschen. Das Glück schlechthin. Was ist es für dich? Was ist für dich das Glück? Was ist für dich der Genuss aller Genüsse? Das Schönste, was es überhaupt gibt. Das, was mich am allermeisten fasziniert, mir am allermeisten Freude macht. Was mich am allermeisten bewegt in meinem Herzen. Was mich am allermeisten zum Nachdenken bringt. David würde es eben so sagen. Am allermeisten bringt mich zum Nachdenken, dass Gott mich Ungerechten, mich Sünder, mich elenden Menschen rechtfertigen kann. Ohne Werke. Ohne Werke. Ist das für dich auch so etwas Wunderbares? Die Seligpreisung. Freust du dich so sehr darüber, dass du gerecht vor dem himmlischen Vater stehen darfst, ohne ein einziges Werk getan zu haben, was gerecht wäre? Nur auf der Grundlage des Glaubens und der Vergebung durch den Herrn Jesus Christus? Wisst ihr, wenn die Vergebung meiner Sünde mich nicht mehr bewegen kann, wenn die Not, die ich Gott mache und gemacht habe, mich eiskalt lässt, dann werde ich diese Kälte überall, wo ich hinkomme, mitnehmen. Und ich werde sie ausstreuen. Es ist mein Same, den ich ausstreue. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht dankbar. Ich freue mich nicht und sage, Herr, wie herrlich ist es, dass ich dein Kind sein darf. Wie wunderbar ist es, dass es mir geschenkt wurde, die Vergebung der Sünde. Willst du nicht auch den Herrn Jesus Christus kennen? Lerner, leidest du nicht auch unter deiner eigenen Sünde? Das führt mich in die Mission. Das führt mich in die Evangelisation. Wenn ich selber mich als elende Sünder sehe und Gottes Erbarme, dass er mich einfach freisprechen kann. Dass er mich einfach erlösen kann. Mir einfach die Sünde vergeben kann. Ich bin ein Gesetzloser, ein Outlaw, sagt man im Wilden Westen. Ne? Outlaws waren die Verbrecher, Billy the Kid und so weiter und so fort. Nun, das bin ich in Gottes Auge. Ich bin ein Gesetzloser. Hier wird von Gesetzlosigkeit gesprochen. Wenn ich nicht ein Empfinden dafür habe, wer ich bin, kann ich gar nicht mich freuen an dem Heil, welches der Herr Jesus mir gebracht hat. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen, wenn wir den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben, leider nicht abnehmen, so wie der Johannes der Täufer es selber für sich gesagt hat, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen, sondern dass wir zunehmen, groß werden, stolz werden, hochmütig werden. Wir sind die, die den rechten Weg gehen und links und rechts von uns sind die, die sind so gottlos. Die sind so weltlich, unmoralisch, unanständig. Das sind schreckliche Menschen. Und ich mag sie nicht. Ich kann sie nicht leiden. Und ich kann ihnen nicht vergeben. Ich kann ihnen einfach nicht vergeben. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Das ist der stolze, hochmütige Mensch. Die Jünger können sich auf dem Weg mit dem Herrn unterhalten darüber, wer ist der Größte von uns. Sind es unsere Gedanken? Ich spreche heute Morgen von was Elementarem, von unserem Glück als Errettete, als Kinder Gottes. Und ich behaupte einfach, dass dieses Glück mir immer wieder nur neu dann selbst groß werden kann und herrlich werden kann, wenn ich mich selber als das größte Problem ansehe, mich selber als das größte Hindernis ansehe, nicht der Nachbar, nicht der Bruder oder Schwester in der Gemeinde, nicht irgendjemand in der Familie. Nein, ich bin das Problem. Und ich staune darüber, dass der Herr Jesus mir meine Gesetzlosigkeit vergeben kann, dass er meine Sünde zudecken kann. Wie dreckig bin ich, wie schmutzig, wie viel Unebenheit und Unklarheit ist doch in meinem Leben noch. Wie viel Finsternis ist dort, wie viel Anklage, nicht öffentlich und laut ausgesprochen, aber im Herzen, inner drinnen, in der Gedanke, sind diese Anklage da. Wie schwarz ist meine Seele noch. Und jetzt sagt einmal der Jesaja Folgendes, und das ist ein wunderschönes Bild dafür, dass Sünde zugedeckt wird. Im Jesaja Kapitel 1 formuliert er es einmal auf diese Weise. Ich möchte es uns gerade vorlesen, Vers 18 von dem ersten Kapitel. Und dann möchte ich uns die Frage stellen, freut es uns, wenn wir das hören? Jesaja 1, Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also blutrot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Einfach Reinigung, Zudeckung, sie ist nicht mehr da. Sie ist weg, sie ist zugedeckt. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Bitte. Wenn ich den Vers lese, dann kann ich ihn lesen und ich erachte es nicht einmal für notwendig, dass ich ihn auswendig lerne. Er hat für mich keine Bedeutung. Ich kann ihn auswendig vielleicht irgendwann einmal aufsagen, aber trotzdem kann ich mich nicht daran freuen. Aber ich möchte euch diese Hausaufgabe für euch mitgeben. lies einmal diesen Vers. Lies ihn für dich. Und dann stell dir mal die Frage, bin ich eigentlich ein Christ oder bin ich verloren noch? Und mein Weg ist einer, der mich in die Verlorenheit bringt. Kann ich mich hinsetzen und mich freuen und dankbar sein und sage, Herr, so hast du es mit meiner Sünde gemacht. Wie schrecklich ist meine Sünde in deine Augen. Aber nun darf ich gereinigt sein. Nun darf ich heil sein. Nun darf ich gerechtfertigt sein. Nun habe ich Vergebung. Eigentlich muss dieser Vers uns jeden Tag neu glücklich werden lassen und uns Freude bereiten. Wisst ihr, wenn die kleinen und größeren Wünsche meines Lebens, die ich habe, mich mehr beschäftigen als die Vergebung meiner Sünde, dann habe ich nicht ein Gleichgewicht, wie es Gott möchte. Gott möchte eigentlich, dass ich das von der Seite her sage. Meine Seligpreisung, mein Glück, das Schönste aller Dinge, was ich auf dieser Erde haben kann, ist meine Sündevergebung. Und alles andere, was vor mir liegt an Wünsche, was da ist an Probleme, ist dagegen klein und unbedeutend. Es ist unwichtig. Die Jünger stehen vor dem großen herodianischen Tempel und sagen zu dem Herrn Jesus, schau dir dieses Gebäude an, wie schön es ist, die Steine. Und der Herr Jesus sagt, es werden Tage kommen, an dem kein einziger Stein mehr auf dem anderen liegen wird. Und am Ende von diesem Vortrag sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie werden bleiben. Worauf baust du? Was ist das, was dich heute und morgen beschäftigt? Sind es nur Dinge, die vergehen? Kannst du dein Herz nur mit dem erfüllen und darüber nachdenken, was vergänglich ist? Und all das andere, das Unvergängliche, das Reich Gottes, beschäftigt dich gar nicht. Und der Herr Jesus Christus und die Vergebung deiner Sünde kann dich nicht erfreuen? Ja, sind wir dann Christen? Ist es dann wirklich für uns so, dass wir sagen, das Größte, das Herrlichste für mich ist meine Sündevergebung? Meine Sünde ist zugedeckt? Kann ich einmal es sagen für mich, wie es im 5. Mosebuch in Kapitel 33 ausgedrückt ist und wie es dort steht in Vers 29? Sind es meine Worte? Ist es denn das, was mich in meinem Herzen umtreibt? 5. Mose 33, Vers 29. Ist es das, was ich mir auf meine Flagge schreibe? Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und ein siegreiches Schwert. Wohl dir! Gesegnet! Hier steht es wieder, dieses Wort. Glückselig! Glücklich bist du, Israel. Und du sagst vielleicht, aber ich brauche dieses noch und ich brauche jenes noch. Ich habe Not in meinem eigenen Herzen. Mir fehlt es noch an so vielem. Und ich kann gar nicht glücklich sein, bevor ich das erhalte, was ich so dringend in meinem Herzen mir wünsche. Der Petrus sagt einmal Folgendes, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und? Was fehlt dir? Was fehlt dir? Ist uns nicht alles geschenkt worden? Haben wir nicht alles bekommen mit dem Herrn Jesus Christus? Können wir es jetzt für uns so sagen? O Herr, wie gut geht es mir, Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Ich habe es unendlich gut. Niemand kann sich mit mir vergleichen, außer die, die auch den Herrn Jesus Christus kennen. Der David sagt in diesem Psalm 32, du umgibst mich, Vers 7, mit Rettungsjubel. Nun, worüber habt ihr gejubelt in der vergangenen Woche? Was hat euer Herz zur Freude gebracht, euch glücklich gemacht? Rettungsjubel. Wenn ich nicht die Not meiner Sünde und das Elend meines eigenen Daseins spüre, hat dieser Rettungsjubel keine Bedeutung. Aber der David ist wirklich von Gott gedemütigt worden. Die Hand Gottes lag schwer auf ihm. Und er wurde immer kleiner und immer kraftloser. Und er wurde immer verzweifelter. Die Heiligkeit Gottes und seine eigene Unreinheit brachte ihn wirklich an den Abgrund. Und er spürte etwas von dem, was es heißt, verloren zu sein. Unter den Zorn Gottes zu kommen, ins Gericht zu kommen mit Gott. Und weil er das gespürt hat und gemerkt hat, ist dieser Rettungsjubel dann nachher umso herrlicher geworden. Umso größer geworden. Oh Gott, ist jemand, der uns mit diesem Rettungsjubel umgeben will. Aber er kann es eben auch nur da, wo der Einzelne das Evangelium wirklich erkannt hat und errettet worden ist. Wo er verstanden hat, wie Gott rechnet. Im Römerbrief Kapitel 4 kommt dieses Rechnen unwahrscheinlich oft vor. Im Römerbrief Kapitel 4 kommt es 11 Mal vor, dieses Rechnen, dieses Anrechnen. Vers 9 eben dieses eine Mal in diesem Vers. Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Aber auch in Vers 8, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. 11 Mal kommt dieses Wort logizomai in Römer 4 vor. Gott rechnet. Gott rechnet wirklich. Gott führt Buch mit unserer Sünde. Und wenn ich nun mir vorstelle, dieses Buch, welches er führt, ist auf einmal hinweggetan. Die Aufzeichnungen aller meiner Sünde. Hast du einmal dein Rechnungsbuch, die Aufzeichnung all deiner Sünde dir angeschaut? Ich habe den Eindruck, dass gerade das unser Problem ist und dass gerade aus diesem Grund wir die Vergebung und die Rechtfertigung aus der Gnade Gottes durch den Verdienst Jesu Christi gar nicht schätzen können. Wir schauen nicht in unser Buch, in unsere Rechnungen. Wir schauen nicht da hinein und gucken uns nicht an, wie elend wir sind. Wir können uns mehr aufregen über andere als über uns. Das sollte nicht so sein. Der David ist aus dem Grund, weil er sich selber kennengelernt hat, auch in der Lage, dann barmherzig zu sein. Sein Herz bleibt erfüllt von der Liebe und der Gnade des Herrn, obwohl er so viel Kampf hat sehen müssen in seinem ganzen Leben. Nun möchte ich dich fragen, und ich frage es mich, was bewegt denn mich am allermeisten? bewegt mich am allermeisten, dass dieses Evangelium, diese Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glaube, oder sie eben noch ganz viele andere erreicht, diese Botschaft. Es bewegt mich. Ich weiß, wie schrecklich es ist, verloren zu sein. Und aus diesem Grund möchte ich, dass die Menschen um mich herum nicht verloren gehen. Ich erfahre das Glück und die Glückseligkeit der Vergebung meiner Sünde als etwas Einzigartiges und wünsche aus diesem Grund, dass die Menschen um mich herum, die mit mir leben, dieses Glück in gleicher Weise erfahren. Es ist für mich unerträglich, dass sie sich an irdische Dinge, nur an irdische Dinge freuen. Und sie können sich nicht an Jesus Christus erfreuen. Kannst du dich an Jesus Christus erfreuen? Kannst du die Seligpreisung des Davids überhaupt verstehen? Was bewegt dich, wenn du diesen Raum verlässt? Was ist dann deine Seligpreisung? Was ist dann das, was dich glücklich macht? Merkt ihr, wie wenig wir noch erfüllt sind vom Heiligen Geist? Wenn wir nachher uns auf den Weg machen, wo immer wir hingehen, wie wenig wird an diesem Tag noch diese Seligpreisung des Davids uns begleiten und unsere eigene Glückseligkeit sein? Und wie sehr wird es dann nachher wieder was ganz anderes sein, wo wir natürlich reden müssen darüber und reden müssen und reden müssen und reden müssen. Und wie wenig werden wir dann mit dem reden, der Grund unserer Glückseligkeit ist. So wollen wir es doch nicht machen. Wir wollen uns doch Zeit nehmen. Das ist ja gerade das Problem, versteht ihr? Diese Verse sind ganz leicht gelesen, aber sie sind ganz schwer gelebt. Nur ganz schwer zu leben. Oh, da muss ich mir wirklich hinsetzen. Und dann muss ich erst einmal fragen, aus welcher Situation heraus sagt der David das, wenn du das noch nicht für dich getan hast, in deinem Bibelstudium, dann ist dein Bibelstudium einfach ein oberflächliches. Versteht ihr? Wenn der Römer 4, Vers Kapitel 6, Vers 6 bis 8, wenn diese Verse dich nie bis zum 32. Psalm gebracht haben und du nie diesen Psalm gelesen hast und dann 2. Samuel 12, wo der Nathan den David besucht, und in dem Zusammenhang auch die ganze Geschichte in Römer 4 betrachtet hast, dann ist es kein Wunder, dass du die Glückseligkeit Davids nicht nachvollziehen kannst. Ich muss mit ihm schon in der Abgrund gestiegen sein, seines eigenen Gefängnisses und seiner Dürre und seiner Zerschlagenheit. Ich muss schon bei ihm gesessen haben, dort in der Zelle, und ihn hab weinen hören und klagen hören. David, warum bist du so zerschlagen? David, warum bist du so dürr? Warum hast du keine Lebensfreude mehr? Du, der König Israels, was heißt es denn überhaupt, dass die Hand Gottes auf dir liegt? Rede mit mir, zeige es mir, erkläre es mir, Herr. Sind es deine persönlichen Erfahrungen im Bibelstudium? Liest du denn so die Bibel oder liest du sie nur einfach wie ein anderes Buch? Nun, am Ende dieser Predigt möchte ich uns ermutigen, die Seligkeit, die Glückseligkeit, von der hier die Rede ist, für uns in Anspruch zu nehmen. Es ist das Licht, welches alle Finsternis durchbricht. Es ist die Antwort für die Probleme, die in dieser Welt sind. Nicht Geld, nicht irgendwelche andere Dinge, sondern das Evangelium. Vergebung der Sünde, Rechtfertigung durch Gottes freie Gnade. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Der Gerechte stirbt für die Sünder. Es ist das Dynamit Gottes, von dem der Paulus hier im Römerbrief Kapitel 1 spricht. Es ist das, was Adoniram Tschatzen so entsetzlich auch verzweifeln ließ, dass sie seine amerikanischen Landsleute die Botschaft vom Kreuz nicht höher achtete. Sie wollte Geschichte hören von der Mission. Und er sagt ihnen, ist das nicht die größte Geschichte? Ist das nicht das Entscheidende? Das war es, was ihn in seinem Leben, in seinem Dienst, dort in Rangoon, in eine andere Ortschaft, überleben ließ. Und das ist es, was uns hilft zu überleben. Sonst ist irgendwann unser Christsein so fade und so langweilig. Und unser Bibelstudium ist so leblos. Und unser Gebet ist auch ereignislos. Es ist für uns keine Freude, den Thron Gottes aufzusuchen. Es ist keine Abenteuerreise mehr, sondern es ist einfach nur noch beschwerlich. Stellt euch vor, der Thron Gottes, und dort sitzt der Herr Jesus Christus, und dort sitzt der himmlische Vater, und dort schaut er auf uns, wenn wir ihn anrufen. Und er will uns locken mit all dem, was wir am Gnadenthron vorfinden können. Und wie herrlich ist er, dieser Gnadenthron. Und wir gehen auf diesem Weg hin zum Gnadenthron, als würde wir einen schweren Weg gehen. Als wäre es ein mühsamer Weg. Als wäre es nicht der Weg, der uns so segnet und reich macht. Lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Mit Freimütigkeit. Freimütigkeit. Aber sie kommt eben nur von daher, vom Evangelium. Sie kommt nur von dieser Glückseligkeit her. Möge der Herr uns helfen, dass wir sie zu unserer Glückseligkeit machen. Dass wir uns freuen wie ein Kind über unsere Sündevergebung, über unsere Rechtfertigung. Und dass wir aus diesem Grund mit Freimütigkeit davon reden können. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Kannst du das sagen für dich? Das ist mein Glück. All mein Unglück daneben verblasst. All die Leide, all die Sorge, all die Probleme, die ich habe, sie verblassen neben dieser Glückseligkeit. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus, hier ist unser Glück, hier ist unser Segen, hier ist unsere Zufriedenheit, hier ist das ewige Leben, denn der, der Vergebung seiner Sünde hat, hat ewiges Leben. Hier ist Rechtfertigung, hier ist Heiligung, hier ist Verherrlichung, hier ist Weisheit. O Herr, wir danken dir dafür, für unsere Vergebung. Und doch, Herr, du siehst es, dass hier noch Menschen sind, die dich noch nicht kennen, die die Worte wohl hören, aber diese Worte haben noch keine Frucht gebracht in ihrem Leben. Und ihr Glück besteht noch aus ganz anderem, vergängliches Glück. Hilf, Herr, o hilf, dass dein Wort, dass dein Segen sie erreicht, sie errettet werde. Aber Herr, hilf auch uns und steh uns bei, auf unserem Weg, o dass wir es immer wieder festhalten für uns. Und recht ermessen könne die Vergebung unserer Sünde. dass sie uns so groß und so wunderbar und so herrlich ist, dass wir immerfort davon reden können. Das Wort vom Kreuz, das Wort von unserer Errettung, unsere Kraft, unser Segen. Öffne unseren Mund, Herr, leite uns an, dass wir Salz sein können und unser Salz nicht fade wird und weggeworfen wird. Oh, dass wir wirklich für dich Zeuge sein können von deiner Gnade. Amen.